Herzlich willkommen bei
Einfach menschlich,
deinem Mehrgenerationen-Podcast mit viel Herz und Verstand. Servus miteinander und hallo liebe Silke.
Hallo liebe Christina. Das kam jetzt spontan.
Voll.
Hatten ja ein Hallo nach da draußen. Schön, dass wir wieder zusammen sind. Mhm. Also ihr und wir überhaupt.
Dass wir wieder zusammen am Küchentisch sitzen quasi.
Es wird mal wieder Zeit, dass wir uns an den richtigen Küchentisch setzen.
Ja, mal wieder live. Das stimmt.
Wir stellen es jedes Mal fest, dass live eine andere Qualität hat.
Also für uns definitiv. Ja, vielleicht auch vom Ton. I don't know. Aber ja.
Also, ich glaube, unser Ton ist nicht schlecht. Das haben wir schon mal festgestellt. Unser Ton ist definitiv sehr gut. Mhm. Nee, es hat einfach eine andere Energie da. Mhm. Und die hin und wieder mal so aufzufrischen, das hat was.
Ja, finde ich auch gut.
Weil dann kann man davon zehren, so mehr oder weniger. Ja.
Ja. Ich habe gerade immer noch das Radieschen im Kopf, was dann die sich wieder mit Wasser vollsaugt und dann wieder weiter wachsen kann. Ja, ich teaser mal kurz an. Ich weiß nicht, ob man es hören kann.
Ich weiß nicht. Also bei mir kommt es nicht an. Ich weiß nicht, ob das die Mikros rausfiltern oder nicht rausfiltern. Muss ich gucken. Es raschelt.
Es raschelt. Es raschelt. Wir haben mal wieder aus unserer Erdnusszettelbox die Fans von uns, die wissen, was damit gemeint ist, einen Zettel rausgezogen. Und auf dem Zettel steht Verwechslung von Wunsch und Bedürfnis am Beispiel von Bob Dylan Autogramm aus dem Buch von Gabor Maté vom Mythos des Normalen. Und Silke wird jetzt dazu was vorlesen von Seite 244.
So ist es.
Und darüber werden wir sprechen.
Richtig. Da steht... Bob Dylan gab 1965 auf einer England-Tournee unterwegs zwei verzweifelten Autogrammjägern folgende Antwort. Wir brauchen ein Autogramm von Ihnen, bettelte einer der beiden durch das Heckfenster der Limousine des Sängers. Dylan winkte ab. Nein, braucht ihr nicht, sagte er trocken. Würdet ihr es brauchen, würde ich es euch geben. Und genau das ist der Punkt. Der soziale Charakter, den unsere Konsumgesellschaft hervorgebracht hat, verwechselt Wunsch mit Bedürfnis. Ja, erstmal so weit stehen gelassen, oder?
Ich finde den anderen Teil aber trotzdem auch noch toll.
Den langen Teil? Dann ja. Den langen Teil, okay. Und zwar...
Bis zu den Fragen. Das fand ich super auch.
Ja. Thomas Merton bemerkte im Jahr 1948 wehmütig. Wir leben in einer Gesellschaft, deren ganze Politik darin besteht, jeden Nerv im menschlichen Körper zu reizen und ihn auf der höchsten Stufe künstlicher Spannung zu halten. Jedes menschliche Verlangen bis zum Äußersten zu forcieren und so viele neue Wünsche und synthetische Leidenschaften wie möglich zu erzeugen, um sie dann mit den Produkten unserer Fabriken, Druckmaschinen und Filmstudios und all dem anderen zu befriedigen. Ständig auf dieser höchsten Stufe der künstlichen Spannung zu leben, macht viele Menschen unzufrieden, nervös und ängstlich. Sie sind völlig gefangen in einem Suchtprozess, der sie von ihren wirklichen Bedürfnissen, ihren wirklichen Gefühlen, ihren wirklichen Sorgen, ihrem wirklichen Leben entfremdet.
Ich stelle gerade fest, da ist gar keine Frage.
Zitat Ende. Aber das, worauf du eingehen möchtest, ist diese Entfremdung von den wirklichen Bedürfnissen, den wirklichen Gefühlen, den wirklichen Sorgen und dem wirklichen Leben.
Mhm. Also das sind die Fragen, was sind deine wirklichen Bedürfnisse?
Mhm.
Was sind deine wirklichen Sorgen? Was lässt dich nachts vielleicht wirklich nicht schlafen? Was ist es wirklich, wirklich in der Tiefe und nicht das, was dir im Außen vielleicht vorgegaukelt wird oder was du denkst, was es sein könnte?
Was mich so ein bisschen erschreckt hat, ist, dass dieses Zitat von diesem Thomas Merton aus dem Jahr 1948 ist, wo ich mir dann denke, boah, was ist in den letzten Jahrzehnten noch dazugekommen und wie viel mehr Konsum stattgefunden hat und auch wie viel, wie die Gesellschaft bzw. die Politik daran gearbeitet hat, uns unter dieser künstlichen Spannung, wie er es nennt, des Nervensystems.
Mhm.
Also dieses von außen entstehende, was man will. Das, was Bob Dylan dann gesagt hat, du brauchst das nicht, du brauchst dieses beschissene Autogramm nicht.
Mhm.
Das ist nicht lebensnotwendig. Was ist denn wirklich das Bedürfnis?
Mhm. Da sind wir wieder beim eigenen Spüren, sich selbst überhaupt wahrnehmen. Ich merke auch gerade, dass es eine sehr philosophische Podcast-Folge wird. Du musst dich selber angucken und erfahren und tief gehen, um einfach spüren, um dahin zu kommen, also um deine wirklichen Bedürfnisse, deine wirklichen, auch Wünsche rauskristallisieren zu können.
Das hat tatsächlich für mich schon auch viel mit unserer letzten Folge zu tun, wo du mit deinem Radieschen gesagt hast, beziehungsweise wo du Bezug genommen hast auf die Akasha-Chronik und auf eine Teilnehmerin aus der Akasha-Chronik, die gesagt hat, auch dieses Warten können. Und ich denke, dass es ein ganz, ganz großes Problem ist für viele Menschen, innezuhalten und wirklich mal zu, wie du dann sagst, ins Spüren zu kommen und dann zu beobachten, wahrzunehmen, was passiert denn wirklich. Also mir ist es ja so gegangen, und ich glaube, ich bin in dem Podcast aber schon eine Weile her darauf eingegangen, tatsächlich, als ich mich von dem Zucker verabschiedet habe. Beziehungsweise noch ein Jahr früher, als ich aufgehört habe, Alkohol zu trinken. Da war es ja so, dass ich, als ich so in den ersten, würde ich sagen mal, 4 Wochen, wo ich keinen Alkohol getrunken hatte, habe ich immer mal wieder so dieses, boah, jetzt ein Bier. Und da war es dann so, dass ich wirklich innegehalten habe und gedacht habe, okay, welches Bedürfnis ist denn da wirklich da? Es ist nämlich nicht dieses Bedürfnis nach Bier, sondern was ist denn da? Was verlangt dein Körper denn?
Hast du es rausfinden können? Ich habe nämlich einen Verdacht.
Also bei mir waren es ganz häufig Bitterstoffe.
Mhm.
Dass ich irgendwas, wo ich gemerkt habe, boah, jetzt was Bitteres. Irgendwie. Und wenn ich dann auf diese Bitterstoffe da was hatte, dann habe ich gemerkt, so jetzt geht es meinem Körper gut.
Mhm.
Und in diesen Bitterstoffen sind bestimmt auch wieder da sind Stoffe drin, die vermutlich dann, ich weiß es nicht, irgendein Mineral, das da drin ist, das, was mein Körper in dem Augenblick gebraucht hat. Das heißt, wenn ich in eine Gurke gebissen habe, dass da das Magnesium drin ist oder was weiß ich was. Also irgendwie, dass da irgendwas war, was wirklich mein Körper halt eigentlich gerne gehabt hätte, was sonst im Bier drin ist. Ich weiß es nicht.
Mein erster Verdacht war Entspannung. Also Viele greifen, glaube ich, zu Alkohol. Also was bisher so meine, in Anführungsstrichen, Erfahrungen durch Erzählungen von anderen sind, in welchen Situationen sie zu Alkohol greifen. Vielleicht auch bei mir selber von früher noch. Wenn ich zum Beispiel ganz, ganz am Anfang, wenn ich auf Partys war, dann habe ich immer erstmal ein, zwei Cocktails gebraucht und dabei habe ich es dann auch belassen, um meinen Kopf frei zu bekommen und nicht so sehr drüber nachzudenken, wie das gerade aussieht, wie ich tanze. Mhm. Um quasi diese Anspannung loslassen zu können. Und das Thema Anspannung war ja auch in dem Text enthalten, was du vorgelesen hast. Passt auch zu dem zusammen, was ich vorhin bezüglich Kinesiologie gelesen habe. Wir sind so voller Anspannungen in unserem Körper. Und ich glaube, dass uns noch so im alltäglichen Leben Tools fehlen, um in die Entspannung zu kommen. Und wenn du da kein Tool dafür hast, dann ist ein leichtes zu einer Zigarette oder zu Alkohol zu greifen oder zu was Süßem. Das sind so die gängigen Mechanismen, glaube ich, oder die gängigen Mittel, die man da dann zu sich nimmt, um die Anspannungen loszuwerden im Körper.
Also ich glaube tatsächlich, ich meine, man sagt es ja so, dieses berühmt-berüchtigte Feierabendbier. Mhm. Also das ist das eine.
Um die Anspannung vom Tag, von dem schnell, und das ist ja jetzt die, wenn du sagst 1948, also da gab es ja KI und Technologie, also diese ganze, gab es da schon Internet?
Nee. Nein, ach.
Wann ist das gekommen?
Ach, Internet kam 1900, boah.
Ende 1900, gell?
Ja, 1900. Ich überlege mir gerade eben.
98.
Irgendwie. Ein bisschen früher. 95, 96, 97, so. Dass es breiter geworden ist. Also, dass es die Masse bekommen hat. Ich meine, das erste Internet, glaube ich, ist schon ein ganzes Stück früher, dass da so diese erste E-Mail verschickt worden ist. Aber das war dann auch nicht, in Anführungszeichen, massentauglich.
Mhm. Also ich habe schon den Eindruck, dass da sich einiges noch getan hat, so ab 2000 rum, dass alles immer schneller ging, auch die Entwicklungsschritte, also bam, bam, bam. Ist ja klar, dass das Stress im Körper erzeugt. Also so als Beispiel, wenn du langsam irgendwo spazieren gehst, ist das Stresslevel ein anderes, als wenn du mit 200 km/h über die Autobahn bretterst. Dein Körper hat eine ganz andere Konstitution, fällt mir jetzt gerade nur ein als Wort. Du bist logischerweise in einem Auto, was 200 fährt, konzentrierter, durch die Konzentration auch angespannter, als wenn du einen gemütlichen Spaziergang machst.
Ja, auf jeden Fall. Also.
Und diese Schnelligkeit, also ja, ist ja auch dann übertragbar.
Diese Schnelllebigkeit, dass die sehr viel Stress verursacht, das glaube ich dir sofort. Ich finde aber auch, das, was hier in diesem Absatz beschrieben wird, dieses künstliche Hochhalten, das geht auch, glaube ich, also ich meine 1948, da gebe ich dir recht, das ist ja heute noch viel, viel schlimmer, dass du ständig Reizen ausgesetzt wirst. Also sobald du das Handy in die Hand nimmst.
Ja, Push-Nachrichten, Blinke. Wie auch immer, ja. Selbst im Auto fällt mir das auf, in den neuen Autos ständig piepst und vibriert und tut sich irgendwie was. Also wenn man es nicht ausgestellt hat, in den alten Autos, da hat sich gar nichts, wenn man mal einen Blinker gehört hat, okay, aber sonst eigentlich relativ wenig. Und heute ist es ja, wenn du über die über eine Linie fährst oder irgendwie du zu nah auf den anderen auffährst oder das hat ja alles seine, also
Berechtigung?
Eine Berechtigung weiß ich jetzt nicht, ob ich es so nennen will, aber also Hintergründe, okay, warum das so eingestellt wird, aber es sind halt viel mehr Reize.
Also ich denke, der Hintergrund, den der da genannt werden würde, ist der der Sicherheit, dass das für uns Menschen sicherer ist. Mir fällt da jetzt eine Statistik ein, die ich vor noch nicht so allzu langer Zeit gelesen habe. Und da ging es um Fahrradfahren mit Helm. Und in den Niederlanden ist es das Land, das am meisten Fahrrad fährt. Und es fahren aber in den Niederlanden nur 3% der Menschen mit Helm. Und sie sind das Land mit den geringsten Unfällen beziehungsweise mit den geringsten Unfällen, was mit Fahrrädern passiert, die irgendwie im Krankenhaus landen. Und ich hatte das einem Freund erzählt und dann hat er gesagt, ja, hast du mal gesehen, wie die Holländer Fahrrad fahren und wie die Deutschen Fahrrad fahren? Und dann sind wir wieder bei dieser Geschwindigkeit und bei der Schnelligkeit. Und ich meine, in Holland fährst du ganz anders. Du fährst entspannter Fahrrad. Der Deutsche, der setzt sich hier auf sein Rennrad und meint, was weiß ich, was machen zu müssen. Das hast du in Holland so in der Art und Weise, in der Masse nicht.
Vielleicht ist es hier mehr ein Fortbewegungsmittel, um schneller als zu Fuß von A nach B zu kommen.
Nein, in Holland.
Ich weiß nicht, wie es dort in Holland ist, dass die vielleicht auch das Fahrradfahren halt genießen. Wobei ich auch weiß, dass da einfach die Fahrradwege auch viel besser ausgebaut sind. Also die ganze Infrastruktur ist viel mehr in Richtung Fahrrad ausgebaut, was natürlich auch zu weniger Unfällen führt. Aber ja, interessant, dass die weniger Helme tragen.
Nee, die tragen so gut wie keine Helme. Nee, was ich da aber sagen möchte, ist so dieses die Geschichte mit dieser Schnelligkeit. Ich meine, die Holländer, die nutzen das Fahrrad für alles. Also ich meine, immer von A nach B und nicht irgendwie. Also, aber es hat noch trotzdem eine andere Qualität. Also ich muss da jetzt eben gerade eben so dran denken, wie du gesagt hast, diese 200 auf der Autobahn, dieses ständig irgendwie, ja, also das ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob das typisch deutsch ist, aber ja, schnell.
Mir kommt so vor, als wäre das so ein innerer Antrieb, wenn du, wie kann ich das beschreiben, wenn dein Körper es gewöhnt ist, in ständiger Anspannung zu sein und im Machen und Tun. Also das fällt mir auf, wenn Leute da so drin sind, dann fällt es denen schwerer, nichts zu machen, weil das System Körper, Geist, Nervensystem gar nicht mehr weiß, so für das Nervensystem ist dann quasi eigentlich, weiß ich nicht, ob so ist, dieses sichere Gefühl, dieses Schnelle, das bin ich gewohnt, das kenne ich. Da weiß ich, dass ich überlebe, auf welche Art ich überlebe oder wie es meinem Körper damit geht, ist mal zweitrangig oder also ja. Das ist nochmal ein anderes Thema, aber es ist was ich gewohnt bin. Und wenn dann irgendwie Entspannung gewünscht ist, ist es für manche Leute gar nicht mehr so einfach, da so zu switchen. Oder geduldig zu sein, hatten wir ja auch vorher, so dieses Warten lassen, Zeit vergehen lassen für das, auch ohne, dass wir etwas machen.
Nee, Geduld ist, glaube ich, also in meinem Bekanntenkreis, egal mit wem ich mich unterhalte, Geduld ist bei den wenigsten Menschen eine Kernkompetenz.
Mhm.
Also es ist so dieses, es muss schnell gehen.
Mhm. Weil es auch, glaube ich, so eingetrichtert wird.
Also, ja. Ich meine, das ist ja das, was dieser Absatz sagt. Es ist etwas, was von außen kommt, was uns ständig suggeriert wird. Etwas, womit wir konfrontiert werden von außen. Und ich glaube, dass vieles, was wir in unserem Podcast schon darüber gesprochen haben, dass es so sehr viel mit dieser Achtsamkeit und Wahrnehmung zu tun hat.
Und du hattest vorher auch noch diese Reize angesprochen. Wenn natürlich alles viel schneller geht, ich denke jetzt auch an One-Click-Bestellungen und sowas, dann ist ja auch klar, dass viel mehr Reize auf einen einprasseln. Und das erzeugt im Nervensystem, hatte ich erst vorhin gelesen, erzeugt dieses Gefühl von Fluchtkampf im Körper. Oh Gott, wie werde ich mit der Reizüberflutung, wie komme ich da zurecht? Wir hatten das auch als, wir hatten eine Folge zum Mental Overload, wo auch ein Kommentar dabei war, wo es darum ging, manchmal habe ich das Gefühl, ich weiß gar nicht, wie ich auf all das, was im Außen auf mich einströmt, reagieren soll. Und dann blocke ich nur noch ab und also kann gar nichts mehr aufnehmen. So. Und das ist dann dieser Freeze-Zustand, wenn Kampf und Flucht nicht mehr möglich ist quasi, kommen wir ja in diese Starre. Und diese Starre verursacht dann auch wieder, dass die Energie sich in unserem Körper nicht mehr in dem Maß bewegen kann, wie sie es eigentlich tun sollte. Dadurch kommen dann körperliche Beschwerden irgendwann, treten auf und so weiter und so fort. Also so wurde das jetzt da beschrieben.
Es ist komplett aus dem Gleichgewicht geraten.
Voll.
Voll, also voll. Da ist keinerlei Balance mehr da. Was ich vorhin noch zu deinen Zigaretten und Süßigkeiten sagen möchte, ich denke, dass das auch ein Hilfsmittel ist, sich eben ein Stück weit aus etwas rauszuziehen. Also diese Zigarette als Erlaubnis, eine Pause zu machen, zu können.
Und sich auch, glaube ich, Luft zu machen. Weil beim Rauchen atmest du da ja bewusster ein, aus.
Ja, und auch ein.
Und das, ja, definitiv. Und ich meine aber auch, dass dieses Ausatmen so wichtig ist, um in die Entspannung zu kommen.
Ja, aber ich glaube aber tatsächlich, das ist eine Kombination aus diesem, wenn ich jetzt nicht rauchen gehe, dann muss ich weiterarbeiten oder dann muss ich dies machen oder wie auch immer. Also ist dieses, ich rauche, ein Erlaubnis unterbewusst. Ich kann mich jetzt von etwas entweder zurückziehen oder ich kann mich da jetzt rausnehmen. Ich kann flüchten oder aber ich kann einfach etwas unterbrechen und habe für die Zeit von einer Zigarettenlänge Frieden. Quasi eine Entschuldigung. Meine Sucht, mein Bedürfnis nach der Zigarette erlaubt mir, mich davon zu entfernen.
Das heißt, eigentlich ist das Bedürfnis doch in der Situation wahrscheinlich fliehen, also irgendwie eine Pause zu machen von dem, was da gerade ist. Und der Wunsch wäre dann, wenn wir jetzt bei einem Buch bleiben, ich brauche eine Zigarette. Nee, du brauchst eine Pause.
Genau so. Ich glaube tatsächlich, dass wir dieses, was ist mein Wunsch und was ist mein Bedürfnis, dass dieser Unterschied verwaschen ist, dass der sich in unserer Gesellschaft momentan, dass der nicht mehr ganz klar ist. Weißt du, wie ich meine?
Ich überlege jetzt gerade nochmal so diese Unterscheidung zwischen Wunsch und Bedürfnis, weil ich würde es ganz anders sehen. Ich sehe einen Wunsch als etwas, was ich... Also was schön wäre, wenn, aber es jetzt nicht so wichtig ist. Ja, okay. Und Bedürfnis ist etwas, was schon dringlicher ist.
Ja, aber das kannst du ja auf dieses Autogramm kannst du das ja übertragen. Ich wünsche mir ein Autogramm von dir. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Hey, ich wünsche mir ein Autogramm. Aber nicht, ich brauche ein Autogramm. Ich meine, da sind wir wieder in diesem, dass Sprache ganz viel ausmacht. Du brauchst kein Autogramm von mir. Ja, du wünschst dir eins, aber brauchen tust du keins. Also ich denke, dass Sprache da, ja, dieses, und da sind wir wieder bei der Achtsamkeit und beim Wahrnehmen, weil das einhergeht, wie achtsam gehe ich mit der Sprache um und wie nehme ich Sprache wahr. Also, und auch da glaube ich, dass wir da von außen total manipuliert werden, im Sinne von, welche Sprache wird denn auf uns ständig prasselt denn ein?
Das ist auch gerade so spannend, weil spannend, genau, auch dieses Wort erzeugt Spannung. ist voll interessant, weil mittlerweile ist in so Foren und Beiträgen im Internet sehe ich immer wieder, ich muss gar nichts oder dieses Wort müssen hat einen ganz krassen Effekt aufs Unterbewusstsein. Und witzigerweise, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, 12, 13, 14, irgendwie so Teenager-Alter, habe ich meiner Mama damals schon gesagt, so, nee, nicht müssen, dürfen. Also das fühlt sich für mich anders an, ob du müssen oder sollte oder dürfen oder es wäre schön oder irgendwie sowas sagst. Das macht also für mich einen riesen Unterschied. Für sie war das so, hä? Macht doch keinen Unterschied. Aber gerade wenn du jetzt sagst, die Bedeutung der Sprache, wird mir das so bewusst, dass das für mich scheinbar schon immer irgendwie vielleicht energetisch spürbar war, dass es einen Unterschied gibt. Und manche Leute können das aber noch nicht spüren oder sehen da noch keinen Unterschied drin. Ist auch okay, jeder hat da seinen Entwicklungsweg. Aber finde ich gerade voll interessant, muss da gerade voll dran zurückdenken.
Was zum Beispiel für mich ist, ich kann Musik im Hintergrund, gerade eben Popmusik, wo viel gesungen wird, ich bin jemand, ich achte auf die Texte.
Ja.
wenn die einfach im Hintergrund laufen, das treibt mich nach einer Weile wirklich in den Wahnsinn. Also ich kann das dann nicht mehr, weil mein Hirn versucht, die Sprache und was dann gesagt wird, wahrzunehmen. Und dann aber, wenn da noch Leute da sind und wir ein Gespräch haben, das funktioniert nicht. Also mein Mann weiß es inzwischen, dass dann da lieber die Musik aus ist, weil ich es nicht kann. Also das ist jetzt bei klassischer Musik zum Beispiel ein bisschen was anderes. Das geht eher, weil ich da nicht diese Sprache habe. Aber zum Beispiel beim Einkaufen. Ich denke mir dann immer wieder, je nachdem, wo du bist, es läuft immer irgendwo leise was im Hintergrund. Und
es gibt mittlerweile Supermärkte, die eine musikfreie Zeit haben.
Ja, da geht es vor allen Dingen auch um Menschen, die mit diesen Reizen nicht klarkommen. Und ich frage mich dann immer wieder, ist den Menschen klar, was da passiert? Wir nehmen das alles auf. Das ist für mich ist das immer, das ist alles Energie, das ist gesprochenes Wort. Was passiert da mit mir? Und das sind für mich so diese Reize. Wir sind so vielen Reizen und so vielen Sachen ausgesetzt, neben dem Internet, neben dem Handy, was bei uns Dinge auslöst, wo ich dann denke, ja, puh.
Ich frage mich da gerade, uns ist das bewusst oder bewusster, was das vielleicht auch energetisch mit einem machen kann. Manche, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, juckt das irgendwie nicht. Die sagen, hä, wieso läuft doch einfach nur Musik im Hintergrund? Ich frage mich da gerade, ob das dann trotzdem im Unterbewusstsein wirkt. Ja, hört sich schon irgendwie so danach an, dass es quasi einfach nur bewusst nicht wahrgenommen wird. Oder hat es vielleicht auch was damit zu tun, an was man glaubt und an was man nicht glaubt? Also wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, ja, das hat keinen Einfluss auf mich, dass es dann vielleicht wirklich keinen Einfluss hat.
kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich meine, ich weiß, dass mein Mann, der kann das Radio von morgens bis abends laufen lassen, der kann das ausblenden. Also der hört es auch nicht. Und für mich ist es einfach so, ich nehme es einfach wahr. Ich höre das.
Mhm. Vielleicht hat das auch was mit Sensibilität zu tun, tatsächlich. Also bei der Hochsensibilität ist es ja so, dass dem Gehirn tatsächlich ein paar Filter fehlen, um Sachen auszublenden. Deshalb ist es da auch teilweise schwierig, vom Gesagten Dinge rauszustreichen, weil alles irgendwie wichtig erscheint und weil alle Reize einströmen, nicht nur das gesagte Wort, sondern auch wie und mit welchem Gesichtsausdruck. Also es wird so alles wahrgenommen. Und ja klar, dann ist es bei Musik genau dasselbe. Die kann dann nicht einfach im Hintergrund sein. Nein, die ist halt dann einfach präsent.
Ja, die ist da.
Weil da halt einfach manche Filter, ist schon wissenschaftlich, glaube ich, sogar bewiesen worden, dass da in Anführungsstrichen Filter fehlen.
Okay. Aber für mich, also ich finde die Frage, die du da vorgestellt hast, die finde ich die spannende, ist, was passiert da mit uns, wenn wir dieser Musik und den Texten und dem Gesagten ausgesetzt sind? Was passiert da bewusst und unbewusst? Und ich überlege mir dann immer wieder, haben sich die Menschen schon mal diesen Text angehört? Weil teilweise sind die Texte ja, da denke ich mir ja, lieber ein bisschen. Also die sind teilweise richtig heftig. Was passiert, wenn das eine Sprache ist, die diese Person vielleicht nicht fließen kann? Also bei mir wäre es zum Beispiel Französisch. Ich bin der festen Überzeugung, auch wenn ich die Sprache nicht kann, die Energie, die damit übertragen wird, die nehme ich trotzdem wahr. Also von daher. Also,
ja, definitiv. Vor allem, wenn das gesungen wird, so wie es gefühlt wurde.
Mhm.
Also tatsächlich habe ich dieses Experiment mal in einem Workshop mitgemacht, in einem Tanzworkshop von einer guten Freundin von mir. Und das waren spanische Songs und wir sollten das Gefühl, was wir bei dem Song hören, körperlich ausdrücken durch Tanz. Und das war wirklich super faszinierend, weil auch wenn ich die Person, also das Spanische, ich hatte mal in der Schule Spanisch, aber so gut ist das jetzt nicht, dass ich da die ganzen Texte verstehe, vielleicht einzelne Wörter, aber daraus kann man sich auch nichts zusammenreimen. Allein dieses, wie es gesungen wird, wie die Musik komponiert wurde, konnte ich rausspüren, was der Sänger damit vermitteln wollte oder was da mitschwingt an Emotionen, an ein bisschen was von dem und ein bisschen was von dem und Zerrissenheit oder was weiß ich was. Und ich habe dann tatsächlich nachgefragt, so, ja, ich verstehe den Text nicht, aber kann es sein, dass es um das und das geht? Und dann hat sie gesagt, ja, tatsächlich ist das der Inhalt von einem Lied. Also vollkommen bin ich ganz bei dir.
Und dann überleg dir mal, wie viel, alleine nur diesen Bereich, ja, ich meine, da sind wir ja nur in einem ganz kleinen Bereich unterwegs, wo ein Großteil der Menschheit täglich komplett damit. Und was da
sehr krasse
passiert?
Wörter.
Ja, das ist ein krasses
Ausgesetzt
Wort.
Ausgesetzt sein, bombardiert werden, das sind schon sehr gewaltsame Wörter.
Ja.
Fast so kriegsmäßig.
Aber ja, ich meine, also ich überlege mir das tatsächlich häufig und denke, Menschenskinder, ist das den Menschen bewusst, dass das halt so einen Einfluss haben kann? Und wie gesagt, ich meine, da sind wir bei dem Text, sind wir von 1948, das hat sich ja mehr als verdoppelt, wie sehr sich das gesteigert hat in diesen letzten Jahrzehnten. Dieses, wie er beschreibt, diese künstliche Spannung, die von außen auf uns aufrechterhalten wird.
Ich merke gerade, dass ich so ein bisschen in Widerstand gehe zu diesem, dass das eine Bedrohung ist oder dass, also jetzt allein mal von den Worten bombardiert werden oder ausgesetzt sein. Das hat so ein bisschen was von, für mich fühlt sich das an, wie als wäre ich da Opfer. Jetzt zum Beispiel in einem Supermarkt. Ich kann nicht einfach ans Radio gehen und dann da auf ausdrücken, sondern ich bin quasi dem Geräusch ausgesetzt. Stimmt in gewisser Weise schon. Und andererseits, ein Teil von mir will daran glauben, dass wenn es für dich nicht störend ist oder wenn jetzt jemand zuhört und sich denkt so, hä, also so Musik im Außen hat mich noch nie gejuckt, ja, es soll ja nicht darum gehen, jetzt irgendwie Angst zu machen oder so, ja, werd dir mal bewusst, was da eigentlich alles passieren kann, sondern irgendein Teil will daran glauben, wenn das die nicht stört oder wenn die, selbst wenn es sie bewusst nicht stört, dass auch unterbewusst da wenig einfließt. Ob so ist, keine Ahnung, aber
Worte weiß ich nicht, ob ich nicht tatsächlich inzwischen da so ein bisschen den Glauben daran verloren habe, an das Gute. Also ich glaube tatsächlich, dass da, ich meine zum Beispiel, nimm eine Bäckerei und gerade eben in einem Supermarkt. Und ich meine, die machen ja diese Aufbackwaren. Da wird ja nicht mehr wirklich gebacken. Und in diesen Bäckereien stehen überall so Duftzerstäuber, die den Geruch von frisch gebackenem Brot künstlich erzeugen. Ist auch bei Supermärkten, wo du so dein, also wo die keine Bäckerei haben, sondern wo da auch gebacken wird, ist das genau das Gleiche. Das wird künstlich, das ist ein künstliches Aroma, das irgendwo ausgesprüht wird. Das ist eine Manipulation, die da stattfindet. Boah, das riecht nach frisch gebackenem Brot, da passiert bei uns was. Und ich glaube, dass wir Menschen da viel sensibler sind, als sich ganz, ganz viele Menschen vorstellen. Dass wir viel mehr wahrnehmen, auch unterbewusst wahrnehmen. Und ja, ich denke schon, dass es hilft, wenn man sich bestimmte Dinge bewusst macht, dass das so ist. Aber kann ich mich komplett davor schützen? Glaube ich nicht.
Ja, und auch die Frage, muss ich mich davor schützen? Weil das ja so viel mit Angst zu tun hat. Und Angst kann irgendwie ja nicht der Weg sein, sich dann, ja.
Ja, da glaubst du noch an das Gute. An das Gute von, für mich ist tatsächlich, das sind alles, also für mich ist, sind da viel, da ist Geld dahinter. Ich meine, es geht darum, Konsum. Produktion und Konsumieren. Das ist die Gesellschaft. Wir leben in einer Konsumgesellschaft.
Jetzt habe ich richtig das Bedürfnis, das nächste Mal, wenn Max was vom Bäcker gebracht hat, an diesen Semmeln zu riechen, ob die wirklich nach wirklich nach Semmel riechen.
Ja. Du, aber vielleicht ist das ja auch ein Stück weit, wir haben schon lange nicht mehr darüber gesprochen, aber vielleicht ist das so ein bisschen ein Altersthema. Mhm.
Generationsunterschied.
Generationsunterschied.
Aber ist auch irgendwie traurig, oder nicht? Also so.
Ja, tatsächlich schon ein bisschen, aber ich meine, es gibt immer wieder noch Themen, wo ich dann denke oder wo ich dann sage, boah, das macht Hoffnung. Ich hätte voll Lust, also ich meine, das ist jetzt ein harter, wie hast du es beim letzten Mal genannt, Abzweig, was so die Generationssachen angeht, dass wir uns mal jemanden hier in den Podcast holen, der noch mal 15 Jahre jünger ist als du. Mhm. Mhm. Und dann, was weiß ich was?
Meine Schwester wäre 15, 16 Jahre jünger.
Ja, oder wir gehen auf die Straße und holen uns da jemanden. Mhm. Also dazu hätte ich echt mal Lust, keine Ahnung zu welchem Thema, aber und da noch mal jemanden reinzuholen, der noch mal jünger ist.
Also ich merke, dass die Folge auf jeden Fall noch nachklingt, noch nachwirkt.
Ist ja auch ein schwieriges Thema. Und ich meine, das ist also, aber ich glaube schon, Christina, dass wir uns schon sehr viel in unserem Podcast, in diesen letzten jetzt dann, was weiß ich was, 91 Folgen, uns immer wieder bewusst oder auch unbewusst mit diesem Thema Wunsch und Bedürfnis auseinandergesetzt haben. Das ist so ein unterliegendes Thema, das immer wieder mitkommt. Innehalten, Klarheit finden, Abstand nehmen, eine Situation betrachten, hat sehr viel immer wieder damit zu tun, was ist denn mein Wunsch und was ist denn mein Bedürfnis? Darüber haben wir uns häufiger unterhalten.
Könnte Wunsch und Bedürfnis auch der Unterschied sein, dass ein Wunsch auch, wenn jetzt zum Beispiel etwas außerhalb meiner Kontrolle liegt, im Sinne von, ich wünsche mir etwas von jemandem, dass es ja nur ein Wunsch sein kann. Weil letztendlich, wenn ich mir von jemand anderem was wünsche, dann hat das letzte Wort ja immer noch die Person, die ich dann darum bitte oder frage. Und bei Bedürfnis, dass es mehr um mich selbst geht.
Ja, ich meine, mir fällt jetzt dazu ein, es hat auch, glaube ich, gerade was den Wunsch von an eine andere Person angeht, da kommen wir dazu, darüber haben wir auch schon mal einen Podcast gemacht, dass da geht es sehr viel um Bedingungslosigkeit. Mhm. Also, wenn ich jetzt einen Wunsch formuliere gegenüber einer Person, kann ich diesen Wunsch einfach stehen lassen und kann trotzdem glücklich sein und zufrieden sein, ohne dass dieser Wunsch erfüllt wird. Also kann ich diesen bedingungslos im Raum stehen lassen. Oder aber, wenn ich ihn nicht bedingungslos im Raum stehen lassen kann, sondern sozusagen mein Glück davon abhängig ist, dann ist ja schon wieder, hängt ja schon wieder ein Bedürfnis hinten dran. Welches Bedürfnis wünsche ich mir denn, oder erhoffe, nicht wünsche ich, sondern erhoffe ich mir, dass mit diesem Wunsch erfüllt wird? Nach Nähe, nach keine Ahnung was, nach Zuneigung, nach gesehen werden, nach anerkannt werden, nach sonstigem.
Was ist die Frage nochmal dahinter? Also bei dem Bedürfnis, dahinter zu gucken.
Wie meinst du, welche Frage?
Da war gerade so halb oder ganz eine Frage mit drin, was du gesagt hast. Ich müsste jetzt zurückspulen, aber es geht gerade nicht. zum Bedürfnis. Egal. Ich höre es mir nochmal an. Bedürfnis, also ich merke schon, Bedürfnis hat mehr eine Dringlichkeit. Also so, es geht jetzt nicht anders, so vom Gefühl her. Also auch jetzt vielleicht im Arbeitskontext irgendwie, ich brauche das von dir, weil ohne das kann ich zum Beispiel im Prozess nicht weitermachen. Mhm. Vom Text her ist da wahrscheinlich nicht dieses wirkliche Bedürfnis angesprochen. Also das ist ja auch wieder nur so, du hast ja immer eine Wahl. Also ob dieser Prozess jetzt weitergeht oder nicht, ja, ist es wirklich, kann vielleicht weltbewegend sein, who knows, je nachdem, was für ein Arbeitsbereich. Aber wenn man es mal so richtig klar sieht, dann hat das alles nicht so eine Bedeutung am Ende.
Ja, ich meine, da bist du wieder, da bist du bei der.
Was ist wirklich mein Bedürfnis? Und wenn jetzt da zum Beispiel so Sachen wie Nähe oder gesehen werden oder was auch immer, was du vorher eben gesagt hast, wenn diese Sachen aufploppen, daran anschließend war noch so eine Frage. Dann guck mal, was da wirklich für ein Wunsch dahinter liegt, hattest du, glaube ich, gesagt. Aber dann drehen wir uns ja einen Kreis.
Oh, du fragst mich jetzt wieder Sachen. Du weißt, manchmal haue ich sowas raus und dann war es das. Dann müssen wir jetzt wirklich anhalten, zurückspulen.
Ja. Also, was mich da in dem Bezug beschäftigt, ist es denn dann, liegt hinter diesem Bedürfnis nach Nähe dann noch irgendwas?
Ja, natürlich. Ich meine, wenn ich jetzt das Bedürfnis habe nach Nähe, da kannst du schon noch mal gucken, was ist denn wirklich in mir los? Also ich denke immer wieder, du kannst fast alles, was ich im Außen als Wunsch äußere, kann sich auf ein inneres Bedürfnis
zurückspiegeln, also so beziehen.
Ziehen, ja, also das oder geht zurück auf ein inneres Bedürfnis.
Mhm. Und ein Wunsch ist quasi dann noch relativ entspannt. Da ist die Dringlichkeit noch nicht so hoch von dem Bedürfnis. Und wenn es aber so
also lass uns ein Beispiel machen. Bei diesem Wunsch nach Nähe, da habe ich dieses Bedürfnis, dass die andere Person mich sieht, mich anerkennt. So, und ich meine, da kann ich jetzt dann schon nochmal fragen, warum habe ich denn dieses Bedürfnis? Was liegt denn in mir drin? Also ich meine, da gehst du dann für mich schon in ein therapeutisches Verhältnis rein, dass du dann sagst, wann habe ich denn woher kommt diese Unsicherheit? Warum muss ich gesehen werden? Warum? Und dann kannst du gucken, was war denn da mal die Ursache oder wo kam das denn dieser Wunsch oder dieses Bedürfnis? Da müssen wir echt klar aufpassen, weil häufig, glaube ich, werden Wunsch und Bedürfnis, wie ich auch gerade eben getan habe, synonym verwendet und es ist halt nicht synonym zu verwenden, sondern wann kam denn dieses Bedürfnis, dass ich gesehen werde, das erste Mal auf und je nachdem kannst du gucken, ob du dieses, was da passiert ist, vielleicht auch auflösen kannst und dann hast du es nicht mehr. Ich meine, da kannst du jetzt im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, im Bereich von wohin willst du denn kommen? Ich meine, da kannst du ja bis zur Erleuchtung hingehen. Ich meine, hallo, will ich erleuchtet sein? Weiß ich nicht.
Ich bin jetzt gerade irgendwie so ein bisschen kritisch, weil ich mir quasi vorstelle, okay, wenn ich jetzt gar keine Bedürfnisse mehr hätte oder die irgendwie alle loslöse oder wie auch immer, was bleibt denn dann übrig? Also, wenn ich gar keine Bedürfnisse mehr habe, bin ich dann noch Mensch?
Keine Ahnung. Sag ich ja, ich meine, also so.
Entschuldigung. Und ich, auch weil du vorhin, das wollte ich auch noch sagen, ich glaube, Wunsch und Bedürfnis hängen zusammen. Also ich glaube schon, dass das zusammenhängt. Und zwar insofern, wenn ich jetzt wirklich so in die Tiefe da reingucke, dass der Wunsch ausdrückt, ich habe ein Bedürfnis, aber das Bedürfnis ist jetzt von der Intensität des Bedürfnisses, von der Skala von 0 bis 10, bei 1, 2, 3. Ich wünsche mir das, aber es ist jetzt nicht so dringend oder da ist nicht, das ist noch nicht, wenn es nicht erfüllt wird, alles okay. Es wäre schön, aber es muss nicht unbedingt. Und Bedürfnis an sich ist ja einfach nur, da ist ein Bedürfnis. Eigentlich hat das noch gar keine Dringlichkeit. Oder?
Also wenn du von Bedürfnis dem Wort stammst, dann brauche ich es. Dann ist das ja schon fast eine Notwendigkeit.
Ja und nein. Weil an sich das Bedürfnis ist wie ein Gefühl. Es ist halt einfach da. Und wenn ich aber jetzt... wir gehen gerade so richtig, richtig deep rein. Einerseits feiere ich und andererseits denke ich mir so, oh Gott, kommt da noch jeder mit?
Nö. Nicht, dass ich da jetzt jemanden irgendwie aus, aber ich glaube, dass es manchmal gerade bei diesen Gesprächen dann doch sehr schwierig ist zu folgen, weil wir, ich glaube, manchmal uns auch im Kreis drehen und manchmal uns selbst nicht klar sind oder was wir gerade gesagt haben oder es dreimal wiederholen müssen, damit wir uns klar werden, was wir gesagt haben. Also von daher, glaube ich, ist es nicht immer einfach, diesen Gesprächen zu folgen.
Ja. Es ist halt wie so eine eigene Suche auch und so ein eigenes Erkunden von dem Thema. Und das ist ja auch das, was unsere Podcasts oft ausmacht, dass wir so manchmal dann irgendwas dreimal umdrehen und die Perspektiven verändern und auf das Thema nochmal aus einer anderen Richtung draufschauen und dann irgendwie so ein ploppt irgendwas auf. Ah, das ist ja so, könnte ja so und so sein, so fühlt sich das voll stimmig an. Und dadurch wachsen ja dann, also ergeben sich für uns ja auch Erkenntnisse. Aber man muss halt eine Zeit lang dranbleiben.
Also ich denke halt, diese gemachten Bedürfnisse. Ich glaube, da liegt für mich der Unterschied, dass wir erkennen und lernen, was sind denn ehrliche Grundbedürfnisse, die aus mir entspringen, und welche Bedürfnisse kommen von außen, die sozusagen in mich gepflanzt werden.
Durch Reize.
Durch wie auch immer. Mhm. Und dass ich lerne zu erkennen und zu spüren und wahrzunehmen, wo der Ursprung dieses Bedürfnisses ist. Und dann, glaube ich, kann ich auch entsprechend darauf reagieren. Ist es wirklich ein Kernbedürfnis meinerseits? Oder ist es ein von außen entstandenes Bedürfnis?
Und dieses Kernbedürfnis, da geht es nicht darum, das irgendwie loszulösen oder was weiß ich was, sondern es geht vielmehr darum, reinzuspüren, okay, was ist es jetzt von diesen Bedürfnissen? Ist es ein Konsumbedürfnis, was entfacht wurde durch Psychologie oder Duftstoffe oder was auch immer? Stelle ich mir aber auch, ist es nicht auch ein bisschen anstrengender immer so?
Weiß ich nicht. Das ist ja das, was in diesem letzten Absatz ja auch steht, sie sind völlig gefangen in einem Suchtprozess, also in einem etwas von außen. Dieser Suchtprozess wird von außen getriggert, der sie von ihren wirklichen Bedürfnissen, ihren wirklichen Gefühlen, ihren wirklichen Sorgen und ihrem wirklichen Leben entfremdet.
Ich habe da gerade so ein Bild von einem Hamster in einem Hamsterrad oder einer Ratte oder wie auch immer, die so vor sich hin spaziert, oder ein Esel mit einer Karotte vor der Nase, wo er aber nicht hinkommt. Also so, ich muss nur noch, ich brauche nur noch die paar Schritte noch und schon die Sabba im Mund, also der Speichel im Mund schon fließt. Und das auch dazu führt, das schüttet ja auch Dopamin aus, so dieses, du bist schon fast dran, du musst nur noch deine Hand ausstrecken, was ja noch mehr Begierde weckt.
Ja klar, ich meine, der Mensch ist dopaminsüchtig. Also dieser Dopaminkick, der löst ja ganz viel aus.
Und Dopamin braucht es aber auch, weil sonst würden wir in Lethargie oder Depression oder Starre verfallen. Also geht es auch wieder um das rechte Maß.
Ja, Entschuldigung, tatsächlich hat bei mir gerade das Handy geklingelt. Ich hatte es vergessen auszumachen.
Ich habe es nicht gehört.
Sehr gut.
Ja, also es wird auf jeden Fall noch weiter schwingen in mir. Bedarf, bedürfen, bedürftig. Aber zum Beispiel bei Bedarf ist das Wort darf, also dürfen, einfach mit drin. Wo es vielleicht auch um Erlaubnis geht, sich diesen Bedarf, den man hat, dafür einzustehen und dafür, dafür zu gehen. Also das Thema macht was mit mir, das merke ich gerade.
Ich glaube auch, dass das Thema mit unseren Zuhörern und Zuhörerinnen was machen wird. Und das wird auch das wird weiterarbeiten. Das wird. Und vielleicht haben wir ja beide noch, oder einer von uns beiden, oder auch ihr da draußen, so eine Erkenntnis, von der du vorhin gesprochen hast. Manchmal braucht es ja so eine Weile, bis sich sowas setzt und man denkt dann unterbewusst über sowas nochmal nach.
Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass dann in der übernächsten Folge wird es ja, glaube ich, dann sein, dass wir vielleicht nochmal auf das Thema zurückkommen, weil da bestimmt das noch weiterarbeitet und dann vielleicht wirklich dieser Zündfunke noch kommt, den wir natürlich nicht vorenthalten wollen.
Ja, dann machen wir. Aber ich meine, es war, wie du angekündigt hattest, es war ein bisschen eine philosophische, wir drehen ein paar Runden und schauen mal, was dabei rauskommt, Folge. Und ich bin mir sicher, wir gehen alle das nächste Mal noch ein Stück weit mit mehr Wahrnehmung und Bewusstsein an einem Bäcker vorbei.
Und riechen ganz intensiv an der Semme. Ich werde es wirklich machen.
Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Gleich. Und ich wünsche unseren Zuhörern und Zuhörern selbigen und eine wunderschöne Woche, beziehungsweise zwei. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Bis dahin.
Ciao, ciao. Schöne Zeit.